Und ja, für dich beginnt jetzt dann die fünfte Jahreszeit, für viele andere Münchner natürlich auch. Du verfolgst das Oktoberfest ja aus einer etwas anderen Perspektive, vor allem am Mikro. Da können die 16 Tage Wiesn, glaube ich, sind es, oder? Können sehr lang werden, auch stimmlich. Da hätte ich jetzt aus aktuellem Anlass eine kleine Frage. Wie gehst du da um mit deiner Stimme? Wie schonst du sie oder wie regenerierst du sie, wenn sie angeschlagen ist?
Also tatsächlich gehöre ich zu den Weibsen, die da wirklich in der Früh ihr Ingwerwasser schön trinken. Einen Zitronenshot, auch noch für die Gesundheit. Ich puste mir da alles rein, was geht. Und es gibt, im Grunde mache ich jetzt, glaube ich, kurz Werbung. Es gibt Gelo irgendwas.
Oder?
Nee, Gelo Reverse oder so. Das ist so eine schöne, dünne Packung. Und immer vor jeder Moderation, so in Woche 2 ab Dienstag, schmeiß ich vor jeder Moderation eins so ein, damit es 5 Minuten durchhält. Ich gehe davon aus, dass du das heute in der Früh auch gebraucht hättest, oder?
Du hast vollkommen recht. Also ich habe heute Morgen lange geschwiegen, muss ich sagen. Man hört es mir jetzt noch an, es ist jetzt 16.30 Uhr am Montagnachmittag. Aber die Nachwehen des gestrigen Abends, die, glaube ich, habe nicht nur ich gespürt. Alle 15.000 Löwenfans, die da gestern im Stadion waren, sind heute, glaube ich, ein bisschen angeschlagen aufgewacht, zumindest was die Stimme angeht. Innerlich natürlich hoch euphorisiert, aber die Stimme war im Arsch. Da, glaube ich, geht's Flo nicht anders. Der war auch im Stadion, ist heute leider nicht zu Tisch, aber werden wir auch gleich noch hören, der hat auch stimmlich ein bisschen gelitten.
Aber es wäre doch auch schade, wenn so eine Stimme am nächsten Tag noch voll gut wäre.
Das stimmt, wenn die Stimme angeschlagen ist, dann weiß man eigentlich, dass am Abend davor irgendwas passiert ist, was ja gut war oder was einen zu Freudenschreien verleitet hat. Und
was legendär war.
Was legendär war. Und ich glaube, da können wir jetzt ein bisschen drüber sprechen, Anja.
Giesinger Bergfest. Der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Die Last-Minute-Löwen haben wieder zugeschlagen am Sonntagabend gegen den TSV Havelse. Ich glaube, so dramatisch wie noch nie in dieser Saison. Auch die letzten Spiele waren ja schon dramatisch, aber das gestern hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt. 90 plus 6, Patrick Hopsch. Die Löwen vorher ein Spiel, das eigentlich schon gewonnen war zur Halbzeit, so hat es sich zumindest angefühlt, ziehen es ganz spät wieder auf ihre Seite und das Grünwalder Stadion explodiert. Ich glaube, das ist keine Untertreibung. Also gestern, ich habe das Grünwalder Stadion schon lange nicht mehr so laut erlebt. Es war wirklich eine Eruption der Stimmung. Ich habe geschrien nach dem Tor. Ich habe mich gar nicht mehr einbekommen. Also es war besonders gestern. Wenn einem vorher gesagt hätte, dass man sich über einen Sieg gegen den Tabellenletzten, gegen den TSV Havelse so freuen kann, dann hätte ich gesagt, wovon träumst du nachts? Aber gestern, es war magisch, muss man fast schon sagen. Anja, wie hast du es erlebt, obwohl du nicht im Stadion warst?
Wovon träumst du nachts? Vom Grünwalder Stadion, war gleich in meinem Kopf. Ich konnte ja leider nicht mit, ich musste dir ja absagen, weil ich mit meinem Muskelfaserriss leider ja noch nicht so lange viele Fans machen soll und weil die Wiesnmoderation auch vor der Tür steht und Job auch. Und ich habe mich dem Icepack gewidmet und habe so ein bisschen hin und her geschalten nach einer Stunde zwischen deutsche Nationalmannschaft Basketball und 60 habe ich die Stunde davor geschaut.
Dem
und ich
anderen muss sagen, denkwürdigen Spiel des Abends.
Ja, also zwei denkwürdige Spiele auf einmal. Ja. Aber ich muss sagen, ich verstehe auch, dass es gegen einen Tabellenletzten so eine explosive Stimmung geben kann, die so fulminant ist, weil du warst schon wieder mit 2-2 gegen den Tabellenletzten, eigentlich warst du schon wieder tot. Du hast es dir schon wieder selber eingebrockt. Es war eigentlich war es die typische Löwengeschichte, wo dann der Siegtreffer nicht mehr folgt.
Ja.
Und da kommen wir in der Saison eigentlich zu der Frage, wie die Frage auch ist, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Wann pfeift der Schiri oder wann treffen die Löwen? Treffen die Löwen, bevor der Schiri pfeift, oder pfeift der Schiri, wenn der Löwe trifft am Ende noch? Ist es diese Saison so ein bisschen? Und keine Ahnung, du musst eine Last-Minute-Mannschaft werden, um diese Spiele rumzukriegen. Und sie haben anscheinend dieses Gen in dieser Saison. Und das ist absolut geil. Und das bringt solche Stimmung.
Apropos Stimmung und apropos geil, ich habe nach dem Schlusspfiff ein bisschen mein Handy draufgehalten und ein bisschen Atmosphäre eingefangen, als die Spieler vor der Westkurve standen.
Du hast den besten Content erzeugt.
Absolut. Ich glaube, das kann man sich hier auch nochmal geben. Ja, also auch da wieder Gänsehaut. Mittlerweile kann ich es in Worte fassen, Gott sei Dank, aber das war gestern schon, ja, ich war mit meinem Papa im Stadion und der war auch komplett geflasht. Also es war was Besonderes gestern.
Man müsste Spiel, mal checken, weil es ist ja Sonntagabendspiel, also es gibt ja besser gelegene Spieltermine als Sonntagabend,
absolut,
wenn
absolut.
Man so siegt, so fulmin, also so geil in letzter Sekunde. Ja. Wenn du so gewinnst, zieht es ja auch nach sich, dass ganz viele Menschen noch ein Bier in Giesing trinken. Hm. Zu so später Stunde, glaube ich, ist vielleicht wieder die Krankheitszahl am Montag enorm in die Höhe gegangen. Wie beim NFL-Spiel.
Ja, ich habe mir vorsorglich freigenommen für heute. Das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Da war ich ganz dankbar drum. Um das Spiel nochmal kurz Revue passieren zu lassen. Es war ja einiges los, kann man sagen. Die Löwen haben losgelegt wie die Feuerwehr, haben sich viele Chancen rausgespielt und hätten eigentlich früh mit 2-3-0 führen können. Aber Havelse hat, ich finde, nach 20 Minuten es sehr, sehr klug gemacht und hat im laufenden Betrieb eigentlich komplett die Herangehensweise geändert an dieses Spiel. Zuerst standen sie tief, haben den Löwen kommen lassen, was halt ihnen mehrmals um die Ohren geflogen ist, weil wenn die aus der Tiefe einfach Tempo aufnehmen können mit der Klasse, dann wird es halt schwierig. Und dann plötzlich haben die umgestellt auf komplette Manndeckung eigentlich über das ganze Feld und haben 60 überhaupt nicht mehr zur Entfaltung kommen lassen. Und da haben die Löwen echt Probleme gehabt. Und Havelse hat dann durch schnelle Konter immer wieder für Gefahr gesorgt. Und da hat 60 auch teilweise Glück gehabt, nicht in Rückstand zu geraten. Also das Spiel ist irgendwie, es drohte zu kippen. Und es drohte noch viel mehr zu kippen bei einer Szene von Florian Niederlechner gegen den Gegenspieler weiß ich jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt, es war auf Höhe der Mittellinie. Anja, vielleicht hast du den Namen noch im Kopf, ich nicht. Es hat im Stadion, ehrlich gesagt, nicht so wild ausgeschaut. Deswegen war das auch eigentlich kein Thema auf der Tribüne, aber offenbar bei den Experten, die das Spiel von der Pressetribüne aus beobachtet haben, auch Markus Schwabel und Oliver Forster, die das Spiel für Magenta Sport kommentiert haben, waren sich sehr schnell einig, Florian Niederlechner hätte vom Platz fliegen müssen. Anja, wie hast du die Szene gesehen?
Tatsächlich, er hätte vom Platz fliegen müssen. Und ich habe mir auch quasi diese ganzen, die Expertise von Rafati auch nochmal extra durchgelesen. Ja. Der Schiri steht halt in dem Moment nicht richtig und macht sich eigentlich eher Gedanken drum, dass er aus dem Weg rauskommt. Hm. Aber wir können froh sein, dass er am Feld geblieben ist.
Ja.
Aber wir haben ja kurz schon uns ein bisschen vorbesprochen und auch schon kurz drüber geredet. In 90 Minuten gleicht sich am Ende immer alles aus. Das ist einfach so. Also da hatten
und
wir
wenn
Glück.
Nicht über 90 Minuten, dann über eine Saison.
Genau, dann über eine Saison. Aber wir hatten einfach Glück, dass jetzt nicht zwei Top-Leute gegen Hansa Rostock fehlen.
Absolut, ja. Das wäre heftig gewesen. Aber wie gesagt, im Stadion war das eigentlich gar kein großes Thema. Auch, glaube ich, weil der Schiedsrichter so reagiert hat, wie er reagiert hat. Er hat ja zuerst gar nicht gepfiffen, sondern hat dann
erst auf den
drauf
Schmerz
reagiert.
Eigentlich gepfiffen.
Genau, auf den Schrei des Gegenspielers reagiert, was irgendwie komisch war. Überhaupt der Schiedsrichter Michael Näther, Note 4,5 beim Kicker, ein unglücklicher Auftritt, fand ich. Auch wenn, das war die einzige krasse Fehlentscheidung aus meiner Sicht, auch wenn wir auf eine andere noch kurz eingehen gleich. Aber ich fand die Spielführung eigenartig, weil er oft sehr lange gebraucht hat, bis er zu einer Entscheidung gekommen ist und sie irgendwie gehadert hat mit sich selber, glaube ich, in manchen Situationen oder gezögert hat. Und das hat dem Spiel insgesamt oder seiner Spielführung nicht gut getan. Und in der Sinne war es genauso.
Ich finde das so lustig, weil mir fällt da gerade auf, wo du sagst, dann hat er so lange gehadert. Hm. Als ich meinen Schiri-Schein für Volleyball gemacht habe, haben die auch immer gesagt, und du musst sofort pfeifen. Und dann kannst du noch mal kurz überlegen, was ist passiert. Und
was dann
pfeifst du. Genau. Und dann pfeifst du. Und in dem Moment dachte ich mir immer so, fuck, es ist einfach alles weg aus meinem Kopf. Keine Ahnung, was passiert ist. Ja, wer hat den Punkt? Hier oder dort? Keine Ahnung. Ja. Und deswegen, ich glaube schon, dass es, also, ich möchte ihn nicht in Schutz nehmen, aber ich möchte kein Schiri auf Giesings Höhen sein, mit, wo so eine Stimmung am Tag ist. Das ist, ich glaube, die scheißen sich da auch ein bisschen ein. Und ich verstehe es auch.
Ja, natürlich. Und an so einem Abend dann besonders unter Flutlicht ist nochmal was anderes. Ja. Und man muss auch zu Michael Netters Verteidigung sagen, es war sein 9. Drittligaspiel erst. Und die 8 davor waren, ich habe jetzt nicht mehr alle im Kopf, ehrlich gesagt, aber die waren jetzt so Dortmund 2, Verl, Wiesbaden, Stuttgart 2, glaube ich, war dabei. Also da waren nicht die großen,
mit sein erstes
die großen
großes
Stadien
Spiel halt
dabei.
Ja.
Und jetzt spielst du dann halt Flutlicht vor 15.000 Zuschauern im Grünwalder Stadion. Es ist schon nochmal eine andere Bühne.
Und keine Entschuldigung. Nach 9 Spielen in der dritten Liga ist noch keiner ein perfekt ausgebildeter Schiri. Der hat auf jeden Fall gestern auch wieder was für sich gelernt.
Der hat
und sind
sehr
wir positiv.
Viel gelernt.
Uns hat es nicht wehgetan. Wir haben 3-2 immer noch gewonnen.
Absolut. Und er hat auch, ich glaube, ich würde auch im Nachhinein sagen, naja, vielleicht hätte ich mich im Nachhinein auch stellen sollen. Er hat ja von Magenta Sport die Anfrage bekommen nach Spielende. Will er sich erklären zu diesen, oder gerade zur Niederlechner-Szene, wollte er nicht. Finde ich immer ein bisschen schwierig, weil man kann Fehler machen, man muss halt im Nachhinein dazu stehen und man kann sich ja kurz äußern. Er muss da jetzt nicht zu Kreuze kriechen, aber ich glaube schon, dass das auch zu einer guten Spielführung im Nachhinein auch dazu gehört, sich darüber zu unterhalten, was man denn falsch gemacht hat. Ja.
Und er hätte sicherlich davor nochmal die Szene gezeigt bekommen. Also es ist nicht so, dass er blind reingegangen wäre. Da gebe ich dir total recht, ja.
Aber er weiß wahrscheinlich ganz genau, dass es halt auch sein Fehler war, weil er schlecht steht, wie Baba Grafati auch gesagt hat. Nichtsdestotrotz, es ging 11-11 weiter, zumindest über weite Strecken des Spiels. Und die Löwen haben 2 Tore in kurzer Zeit geschossen. Kevin Volland natürlich mit all seiner Klasse, mit all seiner Übersicht, den Fehler des Torhüters von Havelsee ausgenutzt, den Ball ins leere Tor geschossen, was aber gar nicht so einfach war, finde ich, den Ball schnell zu verarbeiten und dann so ins Tor zu legen. Das schafft auch nicht jeder. Also da spielt schon auch individuelle Klasse eine Rolle. Und dann die nächste strittige Szene und die nächste Fehlentscheidung, die ich allerdings nicht so krass sehe wie die beim Niederlechner Foul. Noah Blume hätte eigentlich vom Platz fliegen sollen, sagt auch Baba Grafati vor dem 2-0 der Löwen durch Sigurd Haugen. Da war Haugen ja durch, etwas auf der linken Seite und Blume war letzter Mann. Und auch das im Stadion, ehrlich gesagt, ich fand es, für mich war es ein Foul, ja klar, es war auch eine gelbe Karte, aber ich hätte da jetzt auch nicht einen Platzverweis gefordert. Im TV hat es anscheinend anders ausgeschaut oder in der realen Sicht oder in der Draufsicht aufs Feld. Und da waren sich viele einig, dass auch der vom Platz fliegen hätte sollen. Also die nächste Fehlentscheidung des Schiedsrichters, die am Ende nicht so wehgetan hat, weil in der Szene drauf Niederlechner den Ball irgendwie, ja, es war ein komischer Freistoß. Er hat sich, glaube ich, in der Bewegung entschieden, doch nicht zu schießen, sondern ihn reinzuheben. Ja. Und Sigurd Haugen macht ihn ins lange Eck. Also auch das in der Spontanität eine sehr gelungene Aktion.
Ich muss da kurz eingrätschen. Also da war es dann 2-0, da war die Stimmung on fire, oder? Zu dem Punkt.
Sie war on fire und sie war in der Halbzeit schon so, dass, glaube ich, viele so gedacht haben, naja, also wenn du das Spiel jetzt noch herschenkst, dann bist du wirklich selber schuld und dann ist dir nicht mehr zu helfen. Also ich glaube, dass viele schon eher mit einem 5-6-0 gerechnet haben, als mit dem Spielverlauf, wie er dann in der zweiten Halbzeit war. Denn 60 hat komplett den Faden verloren, das muss man klar sagen. Also spielerisch war das wahrscheinlich die schlechteste Halbzeit der ganzen Saison bisher. Man hat Havelsee einfach selbst ins Spiel wieder zurückkommen lassen, hat viele Fehler im Aufbau auch gemacht. Ich fand Thomas Däne auch etwas unglücklich in der Spieleröffnung. Viele Bälle ins Niemandsland geschlagen. Ist auch sehr intensiv angelaufen worden von Havelsee, muss man auch dazu sagen. Aber das hat einfach nicht für Beruhigung gesorgt. Und dann hat sich Havelsee einfach auch zurückgekämpft. Ich finde, die haben echt ein gutes Spiel gemacht für das, dass sie klare Außenseiter waren, als Aufsteiger im Grünwalder Stadion spielen. Nicht einfach, aber das haben sie echt gut gemacht. Ja, dann muss man eigentlich sagen, aus Havelsee-Sicht, sie mussten froh sein, dass Niederlechner noch auf dem Platz war, weil der hat dann fürs 2-1 gesorgt.
Stimmt. Der hätte eigentlich gar nicht mehr treffen können.
Warum? Also auch da darf sich Havelsee auch nicht beschweren, muss ich sagen. Nee, Spaß beiseite. Unglückliches Eigentor nach einer Ecke. Naja, und dann nimmt das Drama seinen Lauf.
Dann Kevin bettelst Volland, du fast schon wieder.
Kevin Volland mit echt, also ich, das hätte ich nicht zugedacht, also muss man echt das Wort ja, sagen wir, dumm ist es nicht, aber es ist schon sehr, sehr naiv. Erstens einmal die erste gelbe Karte schon einfach völlig unnötig, da sich in diesen Freistoß reinzustellen. Und dann die zweite gelbe Karte, boah, also ich habe zu meinem Papa gesagt, boah, da hat er Glück, dass vorher abseits gepfiffen wird. Und dann hat sich der Schiedsrichter ja dazu entschieden, trotz der Abseitsentscheidung Volland doch noch die individuelle Strafe zu geben und ihn vom Platz zu stellen. Und aus meiner Sicht in dem Fall die absolut richtige Entscheidung. Und da braucht er sich nicht beschweren, weil wer so in den Zweikampf geht am eigenen 16er.
Also den hat er schon richtig gut abgeräumt, das, gell?
Ja, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, dass man da vom Platz fliegen muss. Hat er aus meiner Sicht sogar Glück, dass er eben nicht mit Glattrot vom Platz fliegt. Also er wird nur ein Spiel fehlen. In Rostock kommen wir dann später noch dazu. Natürlich ein herber Schlag. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob wir es nochmal nacherzählen müssen. Ich glaube, es hat jeder am eigenen Leibe miterlebt mit Puls 160. Die Löwen eigentlich, ich hatte ehrlich gesagt zu Beginn der Nachspielzeit nach dem Ausgleich für Havelse in der 89. das Gefühl, die geben das noch komplett her. Und Havelse hatte ja noch die große Chance, auch in der 92. oder so auf 3-2 zu stellen. Und die, ich weiß es nicht, die 30, 40 Havelse-Fans haben Auswärtssieg skandiert. Was fand ich lustig, also ein bisschen ja, Humor mein. Dabei. Tja, aber daraus wurde nichts, weil die Löwen einfach nicht aufgegeben haben und wieder und wieder und wieder angelaufen sind und Marvin Rittmüller zum zweiten Mal die Querlatte getroffen hat und dann trotzdem noch nicht vorbei war, weil Anja, wie du sagst, der Schiedsrichter halt erst abpfeift, wenn 60 ein Tor schießt offenbar. Und der letzte Angriff, Havelse hat, ich glaube, dass Havelse, das müsste man sich selber fragen, ich glaube, dass die abgeschaltet hatten. Also so wie die den Angriff verteidigt hatten, das war schon sehr, sehr dürftig. Da kann Tulic durchgehen und Hopsch völlig, völlig allein im Fünfer. Den lässt er sich natürlich nicht nehmen.
Nehme ich auch dankend, wenn sie abgeschalten haben. Das Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiri pfeift. Und wie wir in der Folgensendung gelernt haben, er pfeift erst, wenn 60 gewinnt.
So kann man das sagen, ja. Was ziehen wir jetzt für Lehren aus diesem Spiel? Fußballerisch läuft es noch nicht so ganz.
Die Rede für alle Schiris ist klar.
Ja, das auch. Fazit des Spiels ist, da haben sie nochmal Glück gehabt, würde ich sagen.
Ja.
Rein ganz sachlich betrachtet, emotional betrachtet und was die weitere Entwicklung dieser Mannschaft angeht, kann das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Sieg gewesen sein, auch wie er zustande gekommen ist. Wir haben ja seit dieser Saison ein Expertenquartett beim Giesinger Bergfest. Und wir haben einen dieser Experten, nämlich Marius Wilsch, mal dazu gefragt oder zu befragt, was er denn oder wie er diesen Sieg gesehen hat und vor allem, was er glaubt, auch aus Profisicht, welchen Einfluss dieser Sieg auf die Entwicklung der Mannschaft haben wird.
Explizit nachgehakt.
Ja, Last-Minute-Siege sind immer die schönsten, wenn du spielerisch nicht so überzeugst, wie es jetzt da der Fall war gegen Havelse, ist das natürlich für die Mannschaft an sich immer, ja, das macht was mit einer Mannschaft, weil das sind allein von dem Zusammengehörigkeitsgefühl mit dem, was nach dem Spiel passiert, was mit den Fans passiert, das ist natürlich schon ein Schub, den du kriegst, auch wenn es am Anfang von der Saison spielerisch noch nicht so läuft, das ist ja ganz normal, ist neue Mannschaft, neue Spieler, aber du hast da gleich innerhalb von der Mannschaft dann so ja, Teamchemie. Also das ist schon aus der Erfahrung heraus, wenn es spielerisch nicht so läuft, aber dann solche Last-Minute-Siege, die sind die schönsten. Und das ist überragend und das wird dir über die Saison hinweg tragen. Und ich glaube felsenfest daran, dass auch Spieler wie jetzt der Hopsch, die hinten dran stehen, dass das ein Zeichen ist auch an die Mannschaft dann, dass sich da keiner aufgibt und dass das auch ein Zeichen ist für Spieler, die hinten dran stehen, dass die Chancen kriegen und ja, dass einfach die Saison noch lang ist und jeder wird gebraucht. Jetzt siehst du das ja wieder, voll angesperrt, der alte Grätscher. Jetzt muss der Hopsch wieder ran. Von dem her wird es halt natürlich auch entscheidend sein, dass du dann Mittwoch gegen Rostock dann auch etwas Zählbares mitnimmst. Das ist immer das Entscheidende, wie du dann damit umgehst. Ja, und was ich noch sagen wollte, Stichwort Leverkusen, das hat man eh letztes Jahr gesehen, gell? Die glauben bis zum Schluss, haben die dran geglaubt und das gibt der Mannschaft so eine innere Sicherheit, so eine innere, ja, wie gesagt, Sicherheit, dass sie wissen, bis zum Schluss ist alles möglich und ich glaube schon, dass das sich bei den Löwen aktuell so breit macht. Sie lassen sich für Rückschläge nicht beeinflussen, auch wenn sie nicht so gut spielen. Aber am Schluss sind sie immer wieder gut, dass das Spiel dann noch dran. Und das ist ein gutes Zeichen. Und das haben eigentlich nur Top-Mannschaften. Und dazu gehört 60.
Das ist doch mal Balsam auf die Seele. Top-Mannschaft cool. 60. Im Stile einer Spitzenmannschaft natürlich der Leverkusen-Vergleich. Wir haben ihn ja auch schon mal gebracht vor, ich glaube, zwei Folgen. Ist schon unverkennbar. Also wenn man sich die letzten drei Spiele anschaut, Aachen, 89. Minute ist 1-0 geschossen, an der Nachspielzeit 2-0 nachgelegt. Stuttgart 2, 90 plus 7 ist 1-1 gemacht und jetzt 90 plus 6 ist 3-2 gegen Havelse. Also statt
90 plus 6 ist ja fast noch Regelspielzeit.
Das ist ja quasi noch früh im Spiel. Ja. Also wenn man sich, wenn man sagt, der Schiedsrichter hätte vor der 89. Minute abgepfiffen in jedem Spiel, dann würde man jetzt mit 2 Punkten aus diesen 3 Spielen dastehen. So haben wir 7. Also es ist schon, das kann schon echt ein Faktor werden. Und du wirst in dieser Liga, du wirst die Mannschaft nicht aus dem Stadion schießen. Da brauchst du nur die Ergebnisse des Wochenendes anschauen. Schweinfurt vorher noch kein Tor geschossen, fahren nach Ingolstadt und gewinnen da 3-2. Also da wird es wenig Selbstläufer geben. Und das dann mit dieser Wucht dann zum Schluss und mit dieser Überzeugung zu ziehen, das setzt sich natürlich auch irgendwann im Kopf einer Mannschaft fest. Wenn du weißt, eben wieder Beispiel Leverkusen, wenn du weißt, naja, es ist 90 plus 4, es steht 0-0 oder es steht 2-2. Wir sind im Zweifel sogar einer weniger, aber wir haben es drauf. Wir ziehen jetzt einfach durch und wir erzwingen das mit einer Überzeugung, die halt andere Mannschaften nicht haben. Und das kann dich halt, gebe ich Marius hundertprozentig recht, das kann dich schon an die Spitze tragen, logischerweise.
Ja, so ein Teameffekt, der ist ja immer was ganz Besonderes. Also wenn es im Team nicht stimmt, wirst du nie aufsteigen. Ein Team muss sich von alleine tragen. Und wie wir schon, oder wie vor allem du gleich am Anfang gesagt hast, die Bank ist dieses Mal entscheidend. Die Bank macht den Unterschied. Und das wurde jetzt schon so oft zur Schau gestellt, dass die Bank den Unterschied macht. Ja. Und jetzt ist die Bank auch wieder gefragt. Also die Bank ist immer gefragt. Also die nächste Gelbsperre kommt auch wieder nach Kevin Volland und alles Mögliche. Also
absolut, ja.
Du kommst nur mit dem breiten Kader durch.
Ja, und auch mit Hopsch trifft eben wieder einer, der eingewechselt worden ist. 79. Minute ist er gekommen für Sigurd Haugen, der im Spiel davor das Joker-Tor gemacht hat. Also ja, man kann jetzt sagen, goldenes Händchen von Patrick Löckner. Aber wer solche Spieler einwechseln kann, der braucht gar kein goldenes Händchen wahrscheinlich.
Ich spreche ihm trotzdem gerne zu.
Natürlich, du musst ja auch erstmal einwechseln, die Spieler, natürlich. Patrick Hopsch fand ich ganz interessant, die Reaktion auf sein Tor. Er ist mit dem Zeigefinger vor dem Mund auf die Kurve zugelaufen. Das hat sich mir nicht ganz erschlossen, was die Geste bedeuten sollte. Also kannst du dir einen Reim drauf machen? Also, dass er nicht glücklich ist in der Rolle des Jokers, da macht er ja keinen Hehl draus.
Da macht er keinen Hehl draus und eigentlich ist ja, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich mit dem Finger vor dem Mund auf die Kurve zulaufe, dann will ich quasi meine Kritiker verstummen lassen.
Aber ich glaube nicht,
dass Hopschi hat doch nicht viele Kritiker.
Das genau, ich
also,
auch,
es macht halt keinen Sinn. Deswegen ist die Frage, oder er sagt halt, hey, ich brauche nicht jubeln, ich weiß, wie gut ich bin. So,
kann auch sein, ja.
Hier habt ihr es jetzt gesehen. Keine Ahnung, vielleicht hört er ja den Podcast, vielleicht kann er es uns ja beantworten.
Keine Bezug nehmen, ja. Vielleicht hat er ja auch Finn Lakenmacher und Marco Hiller in der Westkurve erspäht und hat irgendwie so ein geheimes Zeichen mit denen ausgemacht. Ja. Kann natürlich auch sein. Nein, wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall, die beiden standen in der Westkurve. Cooler Besuch. Ich glaube, zum ersten Mal bei Marco Hiller, seit er 60 verlassen hat, wieder im Grünwalder Stadion, kommt er aus der Kurve und kehrt in die Kurve zurück. Schließt sich schön der Kreis. Finn Lakenmacher auch in der Westkurve
gestanden.
Oh Gott,
diese Saison kann so schön werden.
Ja, Finn Lakenmacher auch in der Westkurve gestanden, hätte sich natürlich auch in den Gästeblock stellen können, hat ja auch für Havelse gespielt. Aber ich glaube, nach seiner Zeit bei den Löwen schlägt sein Herz auch weiß-blau. Zwei Personalien, glaube ich, müssen wir noch besprechen. Zum einen Marvin Rittmüller hat sein Ligadebüt gefeiert für die Löwen auf der rechten Außenbahn. Und ich glaube, Anja, da kann man sagen, Debüt absolut gelungen.
Sehr, sehr, sehr gelungen. Auch, dass er am Ende noch immer so gallig war und auf das Tor so draufgegangen ist. gute Verpflichtung. Hat er sich bewiesen. Es wird nur besser anscheinend in dieser Saison. Also jeder nimmt anscheinend seine Rolle ein und macht genau das, was er soll und ist da, wenn er gebraucht wird.
Ja.
Schaut gut aus. Und der darf auch gern öfter spielen. Aber ist irgendwie schwierig, weil wir haben nur 11 Startplätze.
Aber an dem wird momentan kein Weg vorbeiführen. Also der Auftritt war schon echt stark. Spieler des Spiels beim Kicker übrigens. Note 2,0, glaube ich. Natürlich 2 Aluminiumtreffer, also eigentlich hätte sich sein Tor verdient gehabt. Und er war, wie du sagst, einer, der nicht aufgesteckt hat, der angetrieben hat bis zum Schluss und wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Und halt auf der Außenbahn eine Explosivität mitbringt im Antritt, finde ich, die schon echt in der dritten Liga eine Waffe sein kann. Also wenn du den steil schicken kannst und so. Das ist schon, also da hat Christian Werner nochmal einen aus dem Hut gezaubert. Und der tut der Mannschaft extrem gut. Jetzt ist die Frage, Anja, Kevin Volland gesperrt am Mittwochabend gegen Rostock. Wie ersetzen wir den? Ich glaube, es gibt wahrscheinlich nur eine logische Antwort. Die heißt David Philipp, zumindest aus meiner Sicht.
Ja, definitiv.
Als Kreativposten. Ich glaube auch, David Philipp in der Joker-Rolle ja schon sehr stark gewesen die letzten Spiele. Und ich glaube, dass er jetzt die Chance auch nutzen wird. Hat er auch... Gegen Havelse hat sich schwer getan, beziehungsweise hat sich ein bisschen teilweise selber im Weg gestanden, hat gute Aktionen gehabt im Ansatz, ist aber dann oft auf den Gegner aufgelaufen oder hat einfach verpasst, den Ball abzugeben. Das hat ihn so ein bisschen, oder hat ihm die guten Szenen, die er hatte, ein bisschen zunichte gemacht. Aber fußballerisch ist David Philipp einfach, also wirklich oberstes Regal, muss man echt sagen. Also was der technisch drauf hat, ist schon stark. Und So beantwortet sich die Frage nach dem Vollandersatz wahrscheinlich von selbst. Oder bringen wir noch einen anderen Namen ins Spiel?
Ich würde keinen ins Spiel bringen. Ich glaube einfach, dass es, wenn du dir überlegst, dass du der Vollandersatz bist und du weißt es ja eigentlich schon fürs nächste Spiel, dann weißt du, du trittst auf jeden Fall in große Fußstapfen und dir wird keiner einen Hehl draus machen. Das heißt, du kannst eigentlich schon mal drucklos spielen und er weiß ja auch, was er kann. Und das ist ja technisch und also auch als Kreativkopf mega, was er da tut. Das heißt, er kann eigentlich in dieser Situation nur noch mal über sich hinauswachsen, in meinen Augen.
Absolut. Und er wird, und dann können wir schon ein bisschen vorausschauen auf das Rostock-Spiel, er wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz bekommen, weil Rostock natürlich zum Siegen fast schon verdammt ist nach dem Saisonstart. Da wird uns der Flo gleich drüber aufklären, wie die so in die Saison gestartet sind. Spoiler, nicht so wie erwartet oder nicht so gut wie erwartet. Deswegen könnte das 60 sogar in die Karten spielen, weil sie jetzt mal einen Gegner bekommen, der sich eben nicht nur aufs Verteidigen konzentriert und versucht, das Spiel der Löwen zu zerstören, sondern der auch selbst gerade zu Hause das Spiel machen muss. Jetzt nehmen wir doch das Stichwort gleich auf und nehmen wir den Flo kurz rein in die Folge.
Rüberglut!
Ja, servus an den Stammtisch. Das heutige Rüberglut mit einer Oktave tiefer von mir. Ihr hört es, auch ich war auf Giesingshöhen und da hat die Stimme etwas gelitten, aber sie hat selten so freudig gelitten wie bei Aufnahmezeit vom gestrigen Abend. Und trotzdem gibt es ein kleines Rüberglot für unseren kleinen Shortcut für das Spiel gegen Hansa Rostock am Mittwoch. Ein kleiner Blick drauf, die Löwenbilanz gegen Hansa Rostock, die ist nicht ganz so dolle. 38 Duelle hat es bisher gegeben, 11 Löwensiege, 9 Remis bei 18 Niederlagen und 50-60 Toren. Die Bundesliga-Bilanz, das ist die einzige, die tatsächlich positiv ist. Da will ich jetzt aber gar nicht genauer drauf eingehen. In der dritten Liga gab es bisher deren 8 Duelle, kein Sieg für 60, 3 Remis, 5 Niederlagen bei 6-18 Toren. Da ist also ein ganz kleines bisschen Nachholbedarf. Der letzte Löwensieg gegen die Kogge, der datiert vom 22. Januar 2010. Es war ein Freitagabend vor 16.800 Zuschauern in Fröttmanning. Wie gesagt, ein 3-0 Erfolg. Und in der Startaufstellung von Hansa Rostock ein gewisser Kai Bülow. Wenn wir auf den aktuellen FC Hansa blicken, der ja durchaus als einer der größeren Favoriten auf den Aufstieg in die zweite Liga in diesem Jahr gilt. 13 Neuzugänge stehen 11 Abgängen gegenüber. Einer dieser Abgänge, wir kennen ihn alle, ist Sigurd Haugen. Ein ausgerechnet am Mittwoch würde uns, glaube ich, alle freuen. Und Hansa Rostock, ja, das ist schon sehr, sehr speziell, rangiert momentan auf Rang 12. Das ist absolut unter den Erwartungen, aber mit einer sehr kuriosen Bilanz, nur eine Niederlage, aber auch nur ein Sieg bei 3 Remis. 6 Punkten sind es also aus den ersten 5 Spielen. Das ist für Hansa natürlich zu wenig. Was aber richtig speziell ist, das ist die Torbilanz, denn die liegt bei 2:2 in 5 Spielen. Also Quintessenz, Hansa steht hinten sicher, trifft vorne die Bude nicht. Das sollte doch für 60 durchaus Hoffnung geben, da 60 ja insgesamt eigentlich hinten ganz solide steht und vorne immer mal wieder den Weg findet. Steile These, viele Tore wird es im Ostseestadion nicht geben, aber wir wissen, ein spätes Tor, gerne auch diesmal früher, weil nervenschonender, kann ja reichen, um einen Dreier aus Rostock mitzunehmen.
Es müssen nicht immer die späten Tore sein, Anja. Also ich glaube, für die Herzgesundheit vieler Löwenfans durchaus zuträglich, wenn das Tor vielleicht diesmal in der 72. Minute oder so fällt, wenn es bei einem Tor bleibt.
Definitiv.
Hansa und Rostock, es gibt also, ja nur einen, der den Siegtreffer schießen kann in dem Spiel. Haben wir auch gerade
in dem Fall
gehört.
Ein klassisches ausgerechnet. Mal schauen, wie das wird.
Wir haben es zu oft schon am eigenen Leib erfahren. Jetzt dürfen es mal die anderen erfahren.
Ja, es läuft jetzt ja alles anders in dieser Saison. Also 60 doing 60 things gibt es nicht mehr, sondern ja.
Nur alles, kurz zwischendurch ist es immer wieder da.
Kurz zwischendurch, aber am Ende wird
genau.
Alles gut.
Genau, es wird immer alles gut, aber wir müssen es kurz wieder merken, wo wir sind.
Ja. Hansa Rostock, also ein echter Angstgegner der Löwen. Der letzte Sieg sehr lange zurück. Und natürlich, wie schon gesagt, Rostock so ein bisschen zum Siegen verdammt, hat natürlich den Druck der eigenen Fans auch im Rücken. Und das kann aus meiner Sicht schon eine Chance sein für 60. Was ein Hindernis sein könnte, ist ja erstens mal die Anreise und die kurze Regenerationszeit der Löwen. Ich finde das sehr unglücklich angesetzt vom DFB, ehrlich gesagt, dass du Sonntagabend die Löwen spielen lässt und sie dann Mittwochabend auswärts fahren lässt. Oder wahrscheinlich werden sie fliegen, gehe ich jetzt mal davon aus. Alles andere wird mich überraschen. Das ist schon irgendwie, finde ich nicht ganz glücklich. Und auch für Havelse übrigens, die jetzt, weiß ich nicht, 600 Kilometer Anreise nach München hatten und dann auch natürlich wieder die Rückreise. Die müssen auch unter der Woche schon wieder ran. Ich weiß nicht, wo die spielen. Wahrscheinlich zu Hause, logischerweise. Aber auch da, also ich finde, wenn man eine englische Woche hat, dann sollte man das schon so takten, dass jede Mannschaft irgendwie gleiche Voraussetzungen hat. Also das ist... Gut, wer mit Spielern spricht, der weiß, dass Spieler eh lieber spielen als zu trainieren. Von dem her wird es denen nichts ausmachen. Aber ganz glücklich finde ich es nicht gelöst.
Sie können sich allerdings schon das erste Goodie sichern zur nahenden fünften Jahreszeit. Also wenn Sie sich jetzt nochmal so zügig beschenken, dann ist doch das ein oder andere Massal ist doch eigentlich schon fast sicher.
Naja, dann gibt es noch das Heimspiel gegen Hoffenheim 2 am Samstag um 16.30 Uhr.
Genau. Dann kann man schon mal
tiefer ins Glas schauen.
Finde ich auch.
Da hast du vollkommen recht.
Ja.
Anja, wir machen den Deckel drauf auf diese kurze Folge zwischendrin. Und es wird nicht die letzte Folge bleiben in dieser Woche. Englische Woche erfordert besondere Maßnahmen. Wir haben gesagt, nehmen wir einmal länger auf oder machen wir zweimal kürzer. Wir haben uns für zweimal kürzer entschieden, weil wir einfach aktueller sein können und ein bisschen mehr die Stimmung auch mitnehmen, die ja sehr gut ist im Löwenumfeld. Hoffentlich ist es ja auch am Ende der Woche noch, wenn wir dann mit Folge 185 zurückkehren und hoffentlich mit 3 weiteren Punkten im Gepäck von der Ostsee aus Rostock im Gepäck. Und am Samstag spielen wir dann gegen Hoffenheim. Aber dazwischen melden wir uns nochmal. Anja, viel Spaß beim Auswärtsspiel, wenn auch zu Hause vom Fernseher. Und bis die Tage. Mach's gut.
Bis dann.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.